Ich lese aus Epheser 6, 10 bis 20. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb ergreift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und ergreift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Amen.
Was habt ihr bis Weihnachten vor? Ich habe vor, bis Weihnachten mich mit euch in diesen Text hinein zu vertiefen, denn tatsächlich wird das so sein. Bis Weihnachten wird uns Epheser 6, die Verse 10 bis 20 beschäftigen. Diese 10 Verse werden wir detailliert entfalten mit dem Wunsch, dass wir im Glauben gestärkt sind und dass wir das Geheimnis geistlicher Stärke erkennen. Und das ist auch unsere Predigtreihe, ausgerüstet das Geheimnis geistlicher Stärke. Und die erste Lektion, die wir uns heute anschauen, befasst sich besonders mit den Versen 10 bis 13. Und hier werden wir uns heute ganz besonders anschauen, dass unser Kampf eine geistliche Dimension beinhaltet, die geistliche Dimension deines Kampfes. Und ich lese den Vers 10. Das ist der Vers, mit dem wir starten. Das heißt, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn wir so einen Text lesen, wir sind natürlich sehr schnell dabei, dass wir auf diese ganzen Waffen, Rüstungselemente uns hineinstürzen möchten. Aber der Text beginnt schon sehr interessant mit dem Wort schließlich. Oder wie wir es in der Lesung aus einer anderen Übersetzung gehört haben, jetzt zu guter Letzt möchte ich jetzt noch etwas sagen. Und jeder, der eine Bibel in der Hand hat, sieht, dass es, dass du auf der letzten Seite wahrscheinlich angekommen bist vom Epheserbrief. Also es gibt da nicht mehr so viel. Es sind tatsächlich so mehr oder weniger die letzten Worte, die Paulus an die Gemeinde in Ephesus richtet. Und er leitet diesen Part ein mit schließlich. Was möchte er damit sagen? Wenn er schließlich sagt, dann möchte er rückverweisen auf den restlichen Brief, was er bis hierhin ausgeführt hat, ausgearbeitet hat. was er den Ephesern geschrieben hat. Und jetzt kommt er sozusagen nach seiner langen Ausführung zu einem Höhepunkt. Er möchte das, was er die ganze Zeit ausgearbeitet hat, jetzt hineinmünden lassen in das Thema des geistlichen Kampfes, in die geistliche Dimension unseres Kampfes. So, wenn ich jetzt frage, was steht denn davor, da werden einige blank sein, weil man jetzt den Epheserbrief nicht so ganz intus hat. Ab Kapitel 4 bis Kapitel 6, Vers 9, also der Text genau vor unserem Text, hat Paulus eine relativ lange Liste, viele Themen und Eigenschaften, die er sich anschaut, die ein Leben als Christ kennzeichnen sollte. Wenn er über das christliche Leben spricht, dann sollte es so aussehen. Und das schaut er sich ab Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 9 an, also eine ganze Weile. Und wiederholt ruft Paulus auf, entsprechend zu, ich nehme mal das alte Wort, was in Bibeln oft steht, entsprechend zu wandeln. Ein schönes altes Wort. Man kann auch sagen, entsprechend zu leben, so wie es Jesus gefällt. So sehen wir zum Beispiel in Kapitel 4, dass er so anfängt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Gott hat uns mit einem heiligen Ruf gerufen, in seiner Nachfolge zu stehen, so zu leben, wie es Gott gefällt, und wandelt, lebt würdig, also so, wie es Gott entspricht. Und dieses Wandeln und dieses Leben, dazu ruft er fünfmal in diesen Kapiteln 4 bis 6 auf und beschreibt, wie eine Lebensführung, eine christliche Lebensführung aussieht. So, ich habe euch jetzt mal den Extra-Service gemacht, oder ich biete euch jetzt den Extra-Service, dass ich euch mal rausgeschrieben habe aus diesen Kapiteln, was für Eigenschaften Paulus sehen möchte bei einem Christen, der Jesus nachfolgt. Und diese Liste habe ich euch mitgebracht. Die gehen wir mal ganz kurz durch. Also diese Begrifflichkeiten findet ihr in diesen Kapiteln, wenn es um unsere Lebensführung geht, unseren Wandel. Also ein Christ spiegelt Jesus Christus wider in folgenden Dingen: in Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, Einheit, Wahrhaftigkeit, Armenfürsorge, eine reine Rede, also dass du kein Mist mit deiner Lippe verzapfst, Güte, Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft, Gerechtigkeit, Wahrheit, Reinheit, hier ist besonders die sexuelle Reinheit gemeint, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Selbstbeherrschung, Weisheit, Verständnis. Und so endet er dann seine Aufzählung, die Achtung und Wertschätzung in der Ehe, in der Familie und im Beruf. Also die gegenseitige Achtung und Wertschätzung. Also eine ganze Latte an Beschreibungen, woran man einen Christen erkennen sollte. Also alles Eigenschaften, die sich sonntags von 10 bis 12 ganz stark am Sportfeld 2 verdichten. Also all das, was wir da lesen, eigentlich hätte ich einfach auch sagen können, schau mal nach links und rechts, dann weißt du, wovon ich rede. Also all diese Dinge in Reinform sitzen ja hier. Also das sind die Dinge, die Paulus im Sinn hat, wenn es danach geht, ein Leben Jesus hinterherzuführen. Und wer will sagen, das sind schlechte Dinge? Ja, jedem wird es einleuchten, dass das erstrebenswerte Dinge sind. Und wir könnten hinter jedem Begriff eigentlich Christus selber hinschreiben. Jesus selber hinschreiben, weil Jesus hat das alles zu 100% verkörpert. Und wer will da sagen, das ist irgendwie, naja, das eine ist gut, das andere ist gut. Alles, all das, was hier steht, ist eigentlich, das wünschen wir uns für eine Gesellschaft, oder? Deswegen florieren auch Gesellschaften. Wenn Gottes Wort wieder neu an, ich sag mal, Popularität gewinnt, wenn viele Menschen in der Gesellschaft sich Gott annähern, sich an Gottes Maßstäbe richten, dann merken wir, dass es auch einem Volk, einer Nation, den Nationen gut geht. Und wir wundern uns vielleicht, warum hat die westliche Welt auch an vielen Stellen so ein, auch, gut, da gibt's jetzt auch ein paar Schatten, Aber ganze Bewegung der Menschenrechte und so weiter, woher kommt das alles? Es kommt daher, dass Menschen sich an Jesus ein Beispiel genommen haben und haben gesagt, das, was Jesus vorgelebt hat, das, was wir in Gottes Wort in der Bibel finden, das sind nicht einfach nur Hirngespinste, sondern das ist gut. Gott hat Gefallen daran und es tut den Menschen auch gut. Wenn Gott etwas sagt, wenn wir in eine Richtung gehen sollen, dann möchte er uns in der Regel, nein, streiche nicht in der Regel, er möchte uns nie damit irgendwie einengen oder uns kaputt machen oder uns klein halten. Ganz im Gegenteil. Er möchte das, wie er sich das Leben vorgestellt hat, wie es gelingt und wie es zum Segen für dich und andere wird, möchte er dadurch wahr werden lassen. Deswegen lohnt es sich schon allein deswegen, Jesus Christus nachzufolgen, weil ich dadurch gesegnet werde, ich werde bewahrt und ich werde ein Segen für andere. So, jetzt haben wir kommen von Kapitel 4 bis Kapitel 6 mit dieser Latte an Beschreibungen und Eigenschaften eines ordentlichen Christen, so möchte ich das jetzt mal sagen. Und dann kommen wir auf einmal zu dem Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich sage euch, Vers 10 ist nach dieser langen Auflistung dieser vielen Begriffe, wir gehen mal jetzt auf die nächste Folie, Vers 10 folgt ja nach dieser dicken Auflistung, Vers 10 ist Balsam, ist Medizin für unsere Seele, wenn wir das alles lesen. Denn wer kann da sagen nach dieser großen Liste, wer erfüllt das voll und ganz? Wer ist in der Lage, so zu leben, dass all diese Eigenschaften wirklich seinen Alltag prägen? Und indem Paulus sagt, so und zu guter Letzt möchte ich euch etwas sagen. Werdet stark. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was er damit sagen möchte, ist, wir werden nicht mit unserer eigenen Kraft, wenn man das alles liest Kapitel für Kapitel, wirst du aus deiner eigenen Kraft niemals so leben können, wie es in dem ganzen Brief beschrieben wird. Auf der einen Seite ist es eine Faszination, ja, es ist begehrenswert, so zu leben, aber um Himmels Willen, wie soll ich das tun? Und dann kommt die Medizin. Bemühe dich und streng dich an. Nein, werde stark im Herrn. Paulus weiß, deine Kraft reicht nicht aus. Deine Vorsätze für diese Dinge. Heute will ich es aber wirklich probieren. Das wird vielleicht einmal klappen. Aber unsere Lebenserfahrung sagt es uns. Wir schaffen es alleine nicht. Und meine Lieben, der christliche Glaube ist keine moralische Predigt, wo wir einfach sagen, tu dies, tu das, verhalte dich so, sei mal ein bisschen mehr anständig. Das ist nicht die christliche Botschaft, meine Lieben. Denn beachtet, hier heißt es, nicht einfach, einige Übersetzungen übersetzen das so, das ist ein bisschen tricky, fast gefährlich, sei stark. Und das macht man vielleicht in der Erziehung so. Jetzt reiß dich mal zusammen. Oder? Na, ihr sagt sowas nicht zu euren Kindern. Ich sag sowas manchmal. Reiß dich mal zusammen, sei stark. Der Appell, irgendwie bei sich selber Kraft zu finden, um die unüberwindbare Aufgabe zu lösen. Und so sind unsere ganzen Medien, auch das spirituelle Angebot in unserem Land, voll davon mit psychologischen Tricks der Selbstmotivation. Ja, ich setze die Kräfte in mir irgendwie frei, das ist so ein Schwachsinn. Die evangelische Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht ist, werdet stark. Das ist ein Passiv, was Paulus hier beschreibt. Das ist nicht etwas, was du selber aus dir heraus generieren kannst, sondern das muss mit dir geschehen. Wenn du diese Kapitel liest, diese Eigenschaften, dann bringt Paulus uns in eine Ohnmacht und sagt, wie jetzt? Werde stark. Werde gestärkt von Gott. Lass dich aufbauen in Gott. Du brauchst diese Ressource, du brauchst die Quelle bei Gott, der dich stärkt und dich fähig macht, so zu leben. Es bedeutet, dass Gottes Kinder, Christen, alle, die Jesus nachfolgen wollen, nicht einfach morgens aufstehen, so jetzt versuche ich es aber mal, sondern Gottes Kinder sind sich ihrer eigenen Schwäche, ihrer eigenen Ohnmacht bewusst und das ist nicht schlimm. Gott hat uns niemals so geschaffen, dass wir außerhalb von ihm existieren können. Das war nie seine Idee. Seine Idee war, uns in Abhängigkeit zu ihm zu kreieren. Das gefällt ihm nämlich, wenn wir bei ihm um Stärke und um Kraft bitten, dass wir in dieser Beziehung zu ihm bleiben und nicht sagen, ich schaffe das schon alleine. Dass wir es nicht schaffen, zeigt die Menschheitsgeschichte. Kinder Gottes sind auf die Stärkung von Gott angewiesen. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht aus dem vorwiegend Alten Testament, wo wir das auch sehen, wo Gott zu Josua spricht. Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Er hätte gesagt, sei stark. Aber warum kann er stark sein? Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Ich bin mit dir. 1. Samuel 30, Vers 6. Wir lesen von König David. David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Ich finde diesen Vers so phänomenal, dass er in einer Bedrohungsphase, wo er von allen Seiten irgendwie angegriffen wird, wo alle gegen ihn gerichtet sind und das nicht nur, dass er das irgendwie zwischen den Zeilen mitbekommt, sondern das wird handfest für ihn, dass er in dieser Bedrängnis nicht sagt, okay, ich werde jetzt irgendwie stark, sondern nein, ich flüchte zu meinem Schutz, ich gehe zu meiner Hilfe und meine Hilfe ist bei Gott. Ich stärke mich im Herrn. Deswegen sagt doch der Prophet Jeremia in Kapitel 17, Vers 5, das ist ein hartes Wort. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verlässt und sein Herz von Jahwe, also vom Gott Israels, abkehrt. Das ist ein hartes Wort. Verflucht sei der Mann, der sich auf einen Menschen verlässt, also auch auf dich selbst verlässt, auf deine eigene Kraft oder auf eines anderen Menschen Kraft. Das ist ein hartes Wort. Und Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, also ich bin zu allem imstande, ich kann alles ertragen in diesem Hier und Jetzt, durch den oder in dem, der mich kräftigt. Und Jesaja 40, Vers 29 heißt es, er, also Gott, gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Wenn du Kraft von Gott haben möchtest in deinem Glaubensleben, dann musst du an diesem Punkt kommen, dass du dir deiner Müdigkeit und deiner Ohnmächtigkeit bewusst bist. Denn wenn du sagst, ich bin eigentlich ein Hecht und ich schaffe das auch eigentlich ganz allein, ja, da kriegst du keine Kraft von oben. Du wirst keine Stärke bekommen von Gott. Jesus hat selber gesagt, er ist nicht für die wen gekommen? Er ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Aber wer meint, also, ich schaff das auch schon allein. Ich kann mich auch auf meine eigene Kraft verlassen. Der wird nicht in den Genuss kommen, zu erleben, wie Gott einen mit Kraft erfüllen kann und stärken kann, auch in den Herausforderungen unseres Lebens. Okay. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was ich besonders schön finde an diesem Vers 10 ist, dass das Wesen dieser Kraft, die uns zur Verfügung steht, ja, deswegen sollen wir uns darin stärken, darin Kraft suchen, das Wesen dieser Kraft bleibt nicht vage, sondern wird im Epheserbrief selber erklärt und beschrieben. Und zwar am Anfang des Epheserbriefs in Kapitel 1, ganz besonders die Verse 19 bis 21, ich nehme noch ein Stück vom Vers 18 dazu, weil es noch dazu gehört. Da schreibt Paulus Folgendes. Er betet für die Gemeinde in Ephesus, für die Christen. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was sollen wir erkennen? Was sollen wir wissen? Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wir gehen weiter. Diese Kraft, diese Macht, diese Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen Zeitalter genannt werden wird. Also was soll hier passieren? Wir sollen erkennen, mit welcher Kraft Gott an uns wirkt. Wo hat er diese Kraft demonstriert? Als Christus von den Toten auferstanden ist. Diese Kraft, die Jesus aus dem Grab rausgeholt hat und wieder quicklebendig gemacht hat zum ewigen Leben. Diese Kraft, also wenn dich nichts flasht, das muss dich flashen. Diese Kraft ist in denen, kommt in denen zur Geltung, die an Jesus Christus glauben. Diese Kraft ist verfügbar für die, die sagen, ich folge Jesus Christus nach, ich möchte leben, so wie es Gott gefällt. Das, wisst ihr, was ich daran so liebe? Wenn wir die Evangelien lesen und das Leben von Jesus, denkst du, wow, toll, super, wie dieser Jesus mit Vollmacht, mit Souveränität gelebt hat. Und dann lesen wir weiter. Oh, seine Jünger, die Apostel waren auch so stark. Mensch, und ich, ja, das sind alles schöne Geschichten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann jammern sie noch heute. Und Paulus sagt ganz eindeutig, Leute, diese Kraft, die gar nicht stärker demonstriert wurde in der ganzen Menschheitsgeschichte, in der ganzen biblischen Geschichte, als in der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten. Dort wurde die allergrößte Kraft demonstriert und die ist für dich verfügbar. Die ist für dich in deinem Glaubensweg verfügbar. Amen. Wir gehen weiter. Also, der erste Punkt, damit wir das in unserem Kopf drin haben, unsere christliche Lebensführung ist nur mit ausreichend Kraft und Stärke zu bewältigen. Alles das, was wir eben gerade gelesen haben, Demut, Sanftmut, Liebe, Reinheit, dafür brauchen wir Kraft. Dafür brauchen wir Stärke, um das zu bewältigen. Aber die erforderliche Kraft dafür ist nicht menschlicher Natur, sondern sie ist geistlicher Natur. Sie ist übernatürlicher Natur. Deine Kraftquelle ist übernatürlich. Die nächsten Verse zeigen, dass eine übernatürliche Kraftquelle, wie wir sie uns eben gerade angeschaut haben, nicht nur deshalb nötig ist, damit wir christusgemäß leben können, sondern göttlicher Beistand ist darüber hinaus nötig. Und jetzt wird's heiß, weil unser Glaubensweg kein netter spirituell-religiöser Wellness-Spaziergang ist, sondern das Leben mit Jesus Christus, das normale christliche Leben, wird von heftigen Widerständen begleitet. Und das sehen wir in den Versen 11 und 12. Dort heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen oder geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also, wir sollen stark werden, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn, meine Lieben, unser Kampf ist ein übernatürlicher Kampf, denn es gibt Feinde und Gegner, die alles daran setzen wollen, um dich zu Fall zu bringen. Wer ist das? Wer will uns zu Fall bringen? Die Begriffe, die hier auftauchen, sind Teufel, Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Paulus will schlicht und ergreifend sagen, Satan und seine ganze Gefolgschaft, alle seine Dämonen, haben kein anderes Ziel, als dich kaputt zu machen und deine Nachfolge zu zerstören. Also zur Erinnerung noch einmal, jetzt denken vielleicht einige, Was ist denn das jetzt für ein Thema? Und da ich nicht jeden hier in diesem Raum kenne, möchte ich das einmal klarstellen. Wir glauben zu 100% an die Inspiration, Unfehlbarkeit, Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Gottes Wort ist die einzige Quelle, die uns erlaubt, wahre Aussagen über Gott und die himmlische Welt zu treffen. Wenn wir Gottes Wort nicht hätten, dann hätten wir hier vielleicht ein nettes Happening mit Volksliedern und Kaffee und Kuchen danach. Aber von Gott könnten wir nicht sprechen. Deswegen hat Gott in seiner Gnade und in seiner Freundlichkeit uns etwas gegeben, dass wir lesen können, was seine Gedanken sind über diese Welt, was wir wissen sollten über ihn. Und nicht nur über ihn, meine Lieben, sondern dass wir auch wissen sollten, dass es feindliche geistliche Mächte gibt, die gegen diejenigen arbeiten, die sich an Gott hängen. Das ist schlicht und ergreifend ein Fakt in der Bibel. Und deswegen sprechen wir darüber. Wenn der nicht da drin wäre, würden wir nicht darüber sprechen. Aber weil er darin steht und wir Gott und sein Wort als treu und wahrhaftig erlebt haben, haben wir keinen Zweifel daran, dass auch andere Passagen, die uns vielleicht manchmal schwerfallen, nachzuvollziehen, zu sagen, auch das stimmt und ist wahr. Und vielleicht sagst du, ja okay, meinetwegen, da gibt es einen Satan und so, aber ist das eigentlich ein Thema für uns Christen? Was hat das mit uns zu tun? Denn wir sind doch bei Gott und welche Rolle spielt jetzt der Teufel, Satan in unserem Leben? Die Antwort ist ganz einfach. Auch Christen können in Satans Einflussbereich kommen. Das ist ein Jammer, dass Christen das nicht wissen. Aber es ist ziemlich eindeutig, schon allein von unserem Text. Aber wir wollen ja uns auf mehrere Säulen stellen. Lesen wir noch mal ein paar andere Verse zur Ergänzung dazu. In Jakobus 4, Vers 7 werden wir aufgerufen, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. 1. Petrus 5, 8 bis 9. Seid nüchtern und wacht. Seid wachsam. Warum? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das Problem ist, nicht da draußen, sondern hier drin. Das Problem ist, dass unter uns Christen, vor allem unter uns westlich geprägten Christen, der größte Feind, den wir haben, der größte Kampf, in dem wir stehen, verneint wird oder ausgeblendet wird. Und wenn wir in Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserem Glaubensleben kommen, denken viele, viele Christen nicht mal eine Sekunde daran, könnte die Ursache eine dämonische sein. Könnte Satan hier hinter einer großen Herausforderung stehen, die ich einfach nicht überwältigt kriege. Deswegen habe ich diese Predigt auch genannt, wie habe ich sie genannt? Die geistliche Dimension deines Kampfes. Na gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Die geistliche Dimension deines Kampfes. Denn viele Christen sagen, ja klar, ich weiß, meine Kraftquelle ist bei Gott. Aber wenn ich dann in den Herausforderungen selber bin, dann übersehe ich, dass auch die Herausforderungen geistlicher Natur sein können. Ist nicht immer der Fall, denn die Bibel spricht auch davon, dass unser Fleisch, und das ist nicht das, was sich bewegt, wenn du an deinen Bauch gehst, sondern unsere menschliche Natur ist damit gemeint, dass unser Fleisch auch dazu in der Lage ist, uns in Miseren zu bringen, uns in Versuchungen zu führen. Nicht bei jeder Versuchung, die uns ereilt, braucht es Satan, aber dennoch ist es ein häufiges Moment in den biblischen Texten, dass Satan seine Machenschaften hat, hinter den Bedrohungen, Versuchungen, die wir als Christen erleben. Und deswegen sagt in 2. Korinther 2, Vers 11, Paulus, Wir wollen nicht vom Satan überlistet werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Nur ist das Problem, dass für uns Christen, für uns Europäer, wir westlichen geprägten Christen, sehr wohl die Gedanken des Satans unbekannt sind. Dass wenn wir uns jetzt hier mal zusammensetzen würden, ich wette, dass viele keinen Schimmer hätten, wie sie darauf reagieren sollen. Und ich möchte nicht mit dem Finger auf euch zeigen, sondern ich habe selber bei mir gemerkt, oh Moment, Waldemar, ist das wirklich ein Thema für dich? Also du liest es in deiner Bibel, die du lieb hast, aber was sind denn die Gedanken Satans? Was sind denn seine Pläne? Was ist die Agenda des Satans? Ich möchte noch einmal erinnern, was wir herausgearbeitet haben, wie das christliche Leben laut Epheser 4 bis 6 aussehen soll. Wir haben es nochmal auf dieser Folie, auf der nächsten. Könnt ihr euch an diese Liste erinnern? Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, Einheit, Wahrhaftigkeit, Vergebungsbereitschaft, Wahrheit, Reinheit, Großzügigkeit, Verständnis, Achtung und Wertschätzung in Ehe, Familie, Beruf und diese ganzen Dinge. Meine Lieben, das ist die Liste, die Paulus präsentiert hat. Und sagt, schließlich, Leute, ihr steht in einem Kampf und der Satan will euch angreifen und er will all das, wozu uns der Geist Gottes anspornen möchte, möchte der Satan kaputt machen und zerstören in deinem Leben. Wenn du dich fragst, ja, was sind denn die Gedanken Satans? Immer genau das Gegenteil von dem, was Gott von dir möchte. Das ist eigentlich so ziemlich simpel. Das sind die Gedanken Satans. Wenn du den Epheserbrief liest und dann siehst, oh, da sind Hinweise auf deine Ehe und so weiter, in welche Richtung das gehen sollte, und du merkst, du stehst da irgendwie vor einer Blockade, Überraschung, da möchte jemand genau das, wozu Gottes Wort dich auffordert, kaputt machen in deinem Leben. Und er ist sehr, sehr aktiv darin. Unser Problem ist, glaube ich, dass wenn wir über Satan und über Dämonen nachdenken, dass wir eine sehr, sehr enge und einseitige Vorstellung von dämonischer Wirksamkeit im Kopf haben. Wenn ich dich fragen würde, wie stellst du dir jemanden vor, der vom Satan traktiert wird? Dann ist bestimmt bei vielen sofort diese Geschichte des Gerasenas im Kopf, der wie ein Besessener explodiert, alles kurz und klein haut und Schaum kommt aus dem Mund und so weiter. Ist möglich, gibt's. Wenn wir ein bisschen Zeit hätten, dann könnten wir hier mal Leute aufstehen lassen, die schon dämonische Wirksamkeit in dieser Krassheit auch erlebt haben. Ihr würdet euch wundern. So, aber wir haben dieses Bild von diesen sehr, sehr extremen Exzessen, würde ich mal sagen, dämonischer Aktivität und vergessen, dass Paulus, auch im zweiten Korintherbrief, das schauen wir uns jetzt nicht an, sagt, dass der Teufel sich verstellt, verwandelt, verkleidet, tarnt, etwas vortäuscht, was nicht der Wahrheit entspricht. Er tut so und produziert ein Scheinbild und versteckt sich hinter einer Sache, dass wir gar nicht merken, dass er dahinter steckt. Das liegt in der Natur des Teufels, hinterhältig uns zu überführen. Und ich, guten Morgen, schön, dass du aufgewacht bist. Ich bin Satan und ich würde dich heute gerne verführen. Ach ja, dann komme ich dir nach. In der Regel ist das so nicht. Denn wir dürfen nicht den Gedanken in unserem Kopf haben, dass auch im Neuen Testament immer alle genau wussten, dass Satan hier gerade seine Strippen zieht. Das ist manchen, vor allem die betroffen waren, völlig verborgen geblieben. Lies einfach mal für dich Apostelgeschichte 5, eine sehr krasse Geschichte, wie Petrus dann Leuten sagt, warum hat der Satan euer Herz erfüllt? Die dachten, Moment mal, mit Satan haben wir was zu tun, das wussten wir gar nicht. Ah ja. So ist das, weil wir uns darauf nicht vorbereiten und diese Texte irgendwie, wir haben eine kulturelle Brille auf, meine Lieben, weil wir diese Texte einfach übersehen, überlesen, in ihrem Gewicht nicht ernst genug nehmen. Und Paulus spricht nicht umsonst davon, schaut es in euren Bibeln nach, in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Du kannst für das Wort die Listen des Teufels auch sagen, gegen seine Intrigen, gegen seine Machenschaften, seinen Manövern, Strategien, raffinierten Tricks, Methoden und Techniken. Die sind nicht immer auszumachen. Die sind nicht immer auszumachen und dennoch sind sie real. Nur weil du Dinge nicht mitbekommst, weil sie verborgen geschehen, heißt es nicht, dass es nicht real ist und existent und nicht wirklich zu einer echten Bedrohung wird. Und ich möchte euch ein Beispiel, nicht aus meiner Biografie, sondern aus dem Text euch zeigen, wie Satan auf subtile Art und Weise Einfluss übt im Leben von Christen. Schlagt mit mir dazu auf Kapitel 4. Wir lesen die Verse 26 und 27. Könnt an der Wand mitlesen. Paulus spricht hier, wo es jetzt in diesen Kapiteln darum geht, wie wir leben sollen, geht es da gerade um das Miteinander mit unserem Nächsten. Und dort sagt er, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Noch einmal. Wenn du nichts von satanischer Aktivität heute mitnimmst, nimm das mit. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Satan versucht Einfluss dort zu nehmen, wo wir Unversöhnlichkeit, Wut, Ärger Raum lassen. Das ist das Einfallstor, laut Paulus, dass dort, wo wir einfach denken, das ist jetzt gerade eine Auseinandersetzung zwischen Daniel und mir und ich ärgere mich mal richtig über den Daniel. Dass er das gesagt hat, dass er das getan hat, dass er dazu imstande war. Und ich bin zornig. Und jeder kennt das, dann ist man irgendwie so abgewandt und möchte eigentlich die Person meiden. Wohl bemerkt, Paulus spricht nicht über die da draußen, sondern über die Christen in den Gemeinden. Also über die Frommen. Wo auch solche Dynamiken entstehen können. Und Paulus warnt hier, wenn du deinen Zorn, deine Wut und dein Ärger über einen Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester umarmst und festhältst und es lieb gewinnst, hab Acht, du gibst dem Teufel Raum, du gibst ihm Einfluss über dein Gefühlsleben. Und der Satan sucht, wo er hineingehen kann und wo er das, was er vorfindet, intensivieren kann und knebeln kann, dass wir uns in Situationen wiederfinden, wo wir denken, ich weiß, es ist falsch. Und am liebsten würde ich auch Versöhnung und Miteinander, Vergebung aufeinander zugehen. Aber ich kann irgendwie nicht. Ich kann nicht über diesen Schatten springen. Ich bin wie gefesselt. Die Bibel beschreibt das als ein Fallstrick des Teufels, meine Lieben. Und wir denken einfach nur, jetzt, Mensch, reiß dich doch mal zusammen und sag mal Entschuldigung. Meine Lieben, so einfach ist das unter Umständen nicht. Sag einfach mal Entschuldigung. Wir müssen erkennen vom biblischen Text, es ist nicht nur ein Gott da mit seinen Engelscharen, sondern es ist auch Satan mit seinen Dämonen da und er möchte das, was er bei uns vorfindet, er möchte dort hinein und möchte das binden. Und aus diesem Grund gibt es Probleme, Unversöhnlichkeiten in Gemeinden über Jahrzehnte. Es gibt, wir haben auch über Ehen, Familien, Beruf gelesen, ja? Es gibt Ehen, die verkorkst sind, wo du denkst, na meine Güte, kann es sein. Vielleicht hast du mal darüber nachgedacht, von Gottes Wort her gelesen, dass Satan Interesse hat, das kaputt zu machen. Und wenn du merkst, ich komme da nicht heraus, vielleicht solltest du anfangen zu kämpfen, aber nicht gegen deinen Ehepartner, sondern gegen den Satan, der versucht, dich zu traktieren und fertig zu machen. Und das hat zur Folge, dass auch unter uns Christen, das ist wirklich ein sensibles Thema. Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen und alles dämonisieren. Nicht falsch verstehen. Aber so manche geistliche Ohnmacht, dass Christen über Jahre und Jahrzehnte nicht weiterkommen im Glauben, sondern in ihrer Suppe sich bewegen und von außen eigentlich schon jeder das Offensichtliche sieht, nur die Person selber nicht, könnte mit einer großen Wahrscheinlichkeit daran liegen, dass der Satan sich eingemischt hat, sich dort verstellt und eigentlich derjenige ist, der die Strippen zieht. Weil wir von diesen Dingen in Wahrheit nicht ablassen wollen, weil wir unseren Feind nicht identifizieren. Wenn wir den Feind nicht identifizieren, dann ist es sehr schwierig, einen Feind zu besiegen, sondern dass wir uns neu in die Kraft Gottes stellen und anfangen, geistlich zu kämpfen und nicht einfach, ich versuche es einfach das nächste Mal besser. Und lasst mich das noch sagen. Denke nicht, das ist ja irgendwie so ein Spezialthema und wieder kommt dann das ist für die Freaks in den Gemeinden, wo es richtig verkorkst ist. Es geht hier in dem Text einfach nur um Unversöhnlichkeit, um Zorn. Und wenn du denkst, ah nee, das betrifft doch nur Einzelne, also ich weiß nicht, in Epheser 6 heißt es nicht, und schließlich die Freaks in eurer Gemeinde in Ephesus, werdet stark, aber nur diejenigen, die es wirklich betrifft. Denn damit ihr gegen die Listen des Teufels, nur gegen die Freaks bestehen könnt. Laut unserem Text wird jeder Christ wird attackiert vom Satan. Und wenn du sagst, nein, diese Angriffe gelten nicht mir, dann bist du vielleicht kein Christ. Weil für Paulus ist das klar. Wenn du anfängst, ein Leben mit Gott zu leben, dann gefällt das jemandem nicht. Und er möchte uns vorbereiten darauf, dass wir nicht einfach nichtsahnend unterwegs sind. Aber wisst ihr, was ich liebe? An dieser Stelle schlottern schon bei manchen vielleicht die Knie. Aber wir lesen Vers 13. Weil das alles wahr ist, geht er weiter. Deshalb, das sind meine Lieblingssignalwörter, denn, weil, deshalb, ist wichtig, um einen Text zu verstehen, was er sagt. Weil das wahr ist mit diesen geistlichen Angriffen auf uns Christen, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Satan ist aktiv unter uns. Aber wir haben deswegen keine Angst. Es gibt keine Passage, die du im Neuen Testament lesen kannst, dass Jesus, die Apostel oder irgendein Jünger erfahren hat von einer Aktivität des Satans und deswegen dann Angst bekommen hat. Das ist nicht der Punkt, sondern wir gehen und fangen an, dagegen uns zu widersetzen, dagegen anzugehen und zu kämpfen und nicht irgendwie anfangen zu heulen und zu jammern. Oh, da ist irgendwie eine überdimensionale große Kraft, die gegen mich ist. Nein, wir sollen handeln. Es heißt, er greift die Waffenrüstung. Es ist ein Imperativ. Es ist eine spannende Mixtur aus, werdet stark, das wird an euch getan. Ihr könnt euch nicht selber stärken. Und dann auf einmal kommt er zu einem Imperativ, er greift die Waffenrüstung. Wir werden sie uns in den nächsten Wochen minutiös anschauen, was es damit auf sich hat. Aber du musst dich für den Kampf bereit machen. Der Text sagt uns nicht, dass Jesus das für dich tut. Das ist eine Befehlsform, Imperativ für dich. Du sollst kämpfen. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, das fand ich schön, Gott möchte, dass wir erwachsen werden. Dass wir im Glauben erwachsen werden. Und dass wir unsere Verantwortung in die Hand nehmen. Und dass wir, so wie Jesus anfangen, zu leben und auch gegen die Machenschaften des Feindes gegen angehen. Und nicht kleinlich da sitzen und so, oh, ich kann nichts, ich bin nichts. Und das ist viel zu groß für mich. Nein, du bist ein Kind Gottes. Gott ist auf deiner Seite. Und du sollst mit ihm gemeinsam in diesen Kampf gehen. Aber du bist dazu aufgerufen. Beachte die Kraft, die uns zur Verfügung steht. Wir haben ganz zu Anfang darüber ein bisschen nachgedacht. Die Kraft, die dir zur Verfügung steht, entfaltet ihre Wirksamkeit nicht automatisch. Wenn du denkst, ach ja, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Christ. Jetzt habe ich diese Kraft einfach.
Nee, Paulus sagt, nur weil du Christ bist, hast du nicht diese Kraft automatisch, sondern du musst in dieser Verbindung zu Gott bleiben im Gebet und dir diese Kraft immer wieder erholen. Diese Waffenrüstung musst du an dir tragen und auch halten, dass du bereit bist und wachsam bist in dem, was du tust. Deswegen ruft Paulus immer wieder zu diesem Widerstand auf. Ihr sollt bestehen bleiben, ihr sollt widerstehen, ihr sollt stehen bleiben, steht. Viermal bringt er das in diesen Kontext, allein in diesem kleinen Text. Widerstand, Widerstand, Widerstand.
Und die Kraftaneignung zu diesem mächtigen Widerstand mündet, und das werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen, in Vers 18 seht ihr, dass es dann alles ums Gebet geht. Dass alles sich da hineinmündet und dass wir Beter werden. Dass wir in Verbindung mit Gott leben und die Dinge vor Gott bewegen, die uns traktieren und fertig machen. Das bedeutet, was ist zu tun in diesem Kampf? Wenn du vielleicht merkst, dass Unversöhnlichkeiten schier unüberwindbar scheinen. Du hast schon alles probiert, du hast jeden Seelsorger durch. Jede Predigt zu diesem Thema hast du schon durch und du hast alles probiert. Was liegt dahinter? Wir beten um Befreiung. Wir beten um Erlösung von dem Bösen. Und meine Lieben, das ist nicht etwas für die Spezialchristen. Als Jesus unterwegs war, das ist das Letzte, was ich sage, hat er 70 Jünger um sich geschart. Keine großen Apostel. Einfach Fußvolk, so wie du und ich. Und sie sind zu ihm gekommen, nachdem er sie beauftragt hat. Kommen sie zu ihm. Sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen, Herr. Wenn wir uns auf deinen Namen berufen, Herr, müssen uns die Dämonen gehorchen. Jesus antwortet ihnen, siehe, ich gebe euch die Autorität, die Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. Und das ist unser Modus, in dem wir stehen. Wir wissen, Jesus Christus hat den Satan besiegt. Und er nimmt uns in seinen Triumphzug, wie es im Neuen Testament heißt. Obwohl der Satan entmachtet ist, versucht er uns zu attackieren. Wir haben keine Angst. Er ist besiegt. Aber wir sollen in diesem Sieg gegen die restlichen Attacken, die noch kommen, müssen wir uns dagegen stellen und ihn niederhalten und ihn aus unserem Leben rausschaffen. Dazu sind wir berufen. Ich habe euch die ganze Kraft über den Feind gegeben. Ihr braucht nicht ängstlich sein, wenn ihr heute zu Bett geht, müsst ihr, oh, was ist denn? Du bist mit Kraft ausgerüstet, wenn du den Namen Jesus anrufst. Jesus hat den Feind besiegt. Und lasst uns in dieser Haltung ins Gebet gehen. Die Musiker können schon nach vorne kommen. Lasst uns beten. Oh Herr, ich danke dir für diesen Text und danke dir, dass du uns das offenbarst und dass du uns auch die Gelegenheit gibst, heraus auszubrechen aus Dingen, die uns gefangen halten wollen. Und so viele auch unter uns Christen, die vermeintlich ein frommes Leben leben, sind von Dingen geplagt und gefangen. Beziehungen sind zerstört und unüberwindbar. Und wir sind am Rätselraten, Jahre vergehen, Jahrzehnte gehen ins Land. Und du hast es in deinem Wort eigentlich ziemlich eindeutig gesagt, dass der Satan viel aktiver ist, als wir das oft wahrhaben wollen. Und darum bleibt uns nur eins. Wir unterstellen uns dir, Herr. Wir berufen uns nicht auf unsere Kraft, sondern wir unterstellen uns dir. Du bist unser Herr. Du bist unser Meister. Dein Name, Jesus Christus, ist über uns ausgerufen. Und dein Blut, was uns von jeder Sünde reinigt, befreit uns auch von jedem Anspruch, den Satan auf uns ausüben möchte. Und wir proklamieren deinen Namen, Jesus, und sagen,
im Glauben, dass Gefangene im Namen Jesu frei werden. Dass dort, wo kein Ausweg ist, du einen Ausweg schaffst. Dort, wo die Versuchungen uns übermannen wollen, dass wir dagegen stehen können, dass wir widerstehen können und auch überwinden werden in deinem Namen. Und wir beten, dass Unversöhnlichkeit in deinem Namen weichen muss. Wir beten, dass unreine Gedanken, die uns übereilen, die plötzlich in unseren Kopf schießen, die wir nicht haben wollen, aber dennoch da sind, dass diese unreinen Gedanken im Namen Jesu weichen müssen. Dass dort, wo wir in unserem Verhalten an Süchten festhalten, wo wir immer auf die gleiche Schiene laufen und es uns eigentlich von innen her auffrisst, beten wir, dass du uns davon befreist in deinem Namen. Auch dort, wo der Satan uns krank macht, wo er Erkrankungen bewirkt, sollen sie weichen in deinem Namen. Herr, wir leisten Widerstand aus deiner Kraft heraus. Wir glauben, dass du uns Vollmacht gegeben hast und dass Dämonen fliehen werden, wenn wir uns auf den Namen Jesus berufen. Wir haben keine Zauberformel. Und wir können dir auch nicht mit unserer Gerechtigkeit irgendwie etwas vorspielen, sondern Jesus, wir rufen dich an als den Barmherzigen und als unseren Retter. Ruf uns raus, hol uns raus. Wir wollen mit dir kämpfen und wir wollen in dieses christliche Leben hineinkommen, voller Freude, voller Leidenschaft, voller Segen, voller Gottesgegenwart. Und wir beten, dass das Wort, was ausgestreut wurde heute, nicht geraubt wird, sondern dass das Wort zur vollen Entfaltung kommt. In deinem Namen beten wir. Amen.